Und wir sind wieder live, 9 von 9, Dienstag mit den Schatzi Lars Basche und mit Gunnar Sohn zu den Digitalthemen der Woche. Grüß euch Jungs, danke für das Küsschen, lieber Lars. Nach den netten Vorbereitungen auf Twitter darfst du auch anfangen, Lars. Was ist denn dein Digitalthema der Woche?
Ich darf anfangen. Es ist nicht Online-Poker von ehemaligen Werder-Spielern.
Die,
Ich habe das Wort Werder genannt.
früher mal Leistungsträger waren, ne?
Genau. Frühere Leistungsträger in einem früheren Leistungsverein. Naja, wie auch immer. Also, eine Sache, die fand ich ganz interessant, da bin ich gestoßen auf Twitter bei deiner Kollegin Stefan Beate Berlin. Die hat über ein Blockchain-Projekt getwittert von der New York Times, die so ein Pilotprojekt schon, ich glaube, seit einem Jahr machen. Es nennt sich, oder dieses Projekt nennt sich, jetzt wieder mein Englisch, The News Provenance Project. Und zwar geht es wohl darum, dass man mit Hilfe der Blockchain-Technologie wie soll ich sagen, die Transparenz, was Bilder angeht, verbessern will, nämlich welche Bilder eben von Medien genutzt werden, wo diese Bilder herkommen, in welchem Kontext diese Bilder veröffentlicht werden, wer die Urheber dieser Bilder sind. Und es soll mit diesem Projekt soll eben geguckt werden oder getestet werden, ob man mit Hilfe von Blockchain eben dafür sorgen kann, dass so Fake News mit visuellen Mitteln so ein bisschen etwas entgegengesetzt werden kann. Heißt, dass eben die Nutzer, zum Beispiel Social Media Nutzer, die eben auf Bilder stoßen, auf Twitter, auf Facebook und so weiter, relativ leicht nachvollziehen können, woher dieses Bild kommt, ob dieses Bild echt ist und wer was mit diesem Bild gemacht hat. Das fand ich eigentlich eine ganz interessante Anwendung. Es soll wohl so sein, dass die New York Times, also sie hat selber auch darüber berichtet, auf ihrem Medium-Blog darüber, das Research and Development Team der New York Times, und es soll wohl ganz hoffnungsvoll gestartet sein, allerdings erstmal in so einem kleinen Pilotprojekt, ich glaube, wo es nur drei Beteiligte gibt, irgendwie ein fiktives nationales Medium, dann ein lokales Medium und das dritte habe ich jetzt wieder vergessen. Ach ja, und Social Media, irgendwie einen Social Media Kanal. Und da soll es wohl ganz hoffnungsvoller Start gewesen sein, dass man eben mit den erweiterten Metadaten bei Bildern eben ganz gut nachverfolgen kann, was mit so Bildern passiert online. Das finde ich ein bemerkenswertes, bedenkenswertes und auch sehr sinnvolles Projekt und sehr sinnvoller Einsatz von Blockchain.
Ist ja auch super, super nötig, denn wenn man sieht, welche Manipulationsmöglichkeiten man hat, also dass eigentlich jeder ohne große Kenntnisse mittlerweile Bilder verändern kann, manipulieren kann. Im Übrigen auch mit der Veränderung der Stimme, ne? Also auch bei Spracherkennungssoftware oder bei der Stimmsynthese sind ja viele Sachen möglich, dass ich quasi irgendwas Obama in den Mund schieben kann mit seiner Tonalität. Also da sind natürlich dann solche Verfahren dann super wichtig, um zu erkennen, ob das wirklich fake ist oder nicht, ne?
Ja,
Weil
absolut.
normalerweise, wenn du nur so drüber gehst und schaust, dann merkst du das ja nicht, ne?
Ja, und es wird vor allen Dingen sehr schnell geteilt. Also gerade wenn
Ja.
es halt Themen sind, die auch so eine gewisse Aufmerksamkeit und auch Aufregung inne haben, wie jetzt gerade, also gerade rund um Corona waren das ja auch recht häufig, dass irgendwelche Bilder aus China von irgendwelchen Märkten gezeigt worden sind, wo Leute in lebende Fledermäuse beißen oder irgendwelche Demonstrationen in den USA oder ich weiß nicht wo, die dann, um dann eben deutlich zu machen, die Idioten gehen alle raus, und das waren dann Bilder von, was weiß ich, aus einem anderen Land vor 3 Jahren. Also es sind halt ganz viele Situationen gab es jetzt auch gerade in den letzten Monaten, wo so ein Ansatz und so eine Technologie da sicher auch helfen kann. Vielleicht auch ein bisschen neben dieser Aufregung und dieser allgemeinen sich gegenseitig aufputschen, dann so ein bisschen was entgegensetzen kann.
Vor allem muss es ja schnell gehen.
Ja, absolut, klar. Ja, aber es reicht ja schon. Ich meine, da sind wir wieder, das Thema hatten wir ja auch schon mal bei Fake News oder Fact-Checking. Es reicht ja vielleicht auch teilweise dann, oder es reicht nicht, aber es wäre ja schon mal ein Ansatz, wenn halt bei Bildern eben auch wirklich dabei steht, dass es aus dem und dem Jahr von der und der Situation, dass dann im ersten Schritt zumindest die Leute dann auch selber mal einschätzen können, stimmt das oder stimmt das nicht, und das halt auch schnell einschätzen können.
Ja.
Ein ganz bemerkenswertes kleines Projekt.
Danke für dein Thema. Und Gunni, was gibt es von dir?
Vielleicht noch eine Sache, Stefan, in deinem Sinne kann ich hinzufügen, das Ganze basiert auf IBM-Technologie. Also es ist die IBM-Blockchain.
Natürlich.
Sehr schön. Ja, mein Digitalthema der Woche oder die Digitalthemen, das eine ist natürlich die Entwicklerkonferenz von Apple, die gestern gestartet ist. Zwei ganz interessante Aspekte, die mich fasziniert haben. Zum einen ist es natürlich das erste Mal, dass es auch komplett zu 100% virtuell durchgeführt wird, die ganze Woche. Dass allerdings Apple da wieder einen echten Standard gesetzt hat, wenn man das vergleicht mit Technologiekonzernen wie Microsoft. Haben die da schon wiederum ein anderes Level erreicht in der Inszenierung, in der Darstellung, in der Wirkung. Also das war schon Meisterklasse, was da gestern abgelaufen ist. Also Chapeau, so bekommt man das mit normalen Bordmitteln nicht hin. Und das zeigt auch wieder, dass Apple nicht nur ein guter Technologiekonzern ist, sondern dass sie auch eigentlich eine gute Eventagentur sind. Ja. Die Events von Apple sind eigentlich immer sehr, sehr gut durchkomponiert. Zweitens natürlich die Nachricht, die verkündet wurde gestern, dass sich Apple von Intel verabschiedet bei der Chip-Entwicklung, was natürlich dann auch ein weiterer Schritt ist, die Harmonisierung zwischen Software und Hardware in der Apple-Welt nochmal auf ein anderes Level zu heben. Das ist ja jetzt schon, sagen wir mal, glaube ich, die große Stärke, dieses Zusammenwirken von Software und Hardware, was, sagen wir mal, eher gut funktioniert im Vergleich mit der Windows-Welt. Insofern ist das, glaube ich, auch eine wichtige Schlagzeile, die ja gestern auch dann vom Spiegel schon aufgegriffen wurde. Also das fand ich ganz interessant. Ich werde das natürlich heute die Woche über weiter verfolgen. Sie haben dazu auch eine App rausgebracht, wo man quasi alle Sessions richtig sehr, sehr gut mitverfolgen kann. Also wirklich einen tollen Design und wie sie es gemacht haben. Also wenn virtuelle Konferenzen wirklich immer so ablaufen würden, wäre das, glaube ich, ein echter Gewinn.
Ja. Ja, meinst du, sie haben überhaupt noch eine Chance, um zu deinem Thema zurückzukommen, Harmonisierung von iPad, iPhone und Mac? Die Kritik an der Hardware von Apple war ja in den letzten Jahren relativ stark. Also die MacBooks wurden ja eigentlich mehr oder weniger verrissen, von der Tastatur angefangen. Mhm. Und demgegenüber die Surface-Rechner von Microsoft überall ein Klee gelobt, auch von ehemaligen Apple-Geeks gerade.
Naja, aber das ist vielleicht auch der Baustein, ne? Dass sie jetzt den Intel-Chip bei dem Mac rausknallen und das harmonisieren Richtung iPad und iPhone. Also das ist ja, sagen wir, glaube ich, das steckt ja dahinter. Also das insofern muss man das jetzt mal abwarten, ne? Was jetzt mal die nächsten Monate und Jahre bringen, ne? Ob das jetzt, sagen wir mal, der Punkt ist. Also ich selber als User kann die Kritik nicht bestätigen. Also ich sehe das immer nur so, ich hatte ja früher immer Windows-Rechner, wenn ich mir da einen neuen gekauft hatte, dann war das eigentlich immer in der Synchronisierung relativ fricklig. Ich weiß natürlich nicht, wie es heute ist, kann ich nicht mitreden, weil ich mich komplett davon verabschiedet habe, aber immer dann, wenn ich halt ein neues Apple-Gerät kaufe oder mir zulege, dann ist das eigentlich ziemlich easy, wieder auf den Stand zu kommen, den man vorher hatte mit den alten Geräten. Also wie gesagt, ich kann die Kritik nicht nachvollziehen, aber weiß ich nicht.
Ich habe so ein paar Scherze heute Morgen gesehen auf Twitter, also das neue iPhone oder neue iOS sieht entweder aus wie Android oder jetzt ganz wie Android oder sieht aus wie das Windows Phone.
Ja, diese ganze Aufregung, wenn irgendwo mal ein Icon oder ein Button anders aussieht, die kann ich immer nicht so ganz nachvollziehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber schön, wenn man sich über die Sachen dann auch noch ein bisschen echauffieren kann. Das sind ja die wichtigen Dinge des Lebens, ja, mit denen man sich wirklich dann eben beschäftigt.
Ja.
Jo, mein Thema, ich hätte eigentlich mehrere, aber uns läuft schon wieder die Zeit weg. Aber ich möchte den Reuters Digital News Report 2020 doch mal ansprechen. Den haben die Kollegen vom Social Media Watch Blog aufgearbeitet. Den hat, glaube ich, der Daniel Fiener aufgearbeitet. Überall ist er behandelt worden. Und jeder nimmt sich immer den Teil raus, der so zum Besten passt, am besten gefällt. Ich fand es sehr gut, aus meiner Sicht, bevor ich an euch übergehe, dass doch das Vertrauen gerade in die öffentlich-rechtlichen Nachrichten sehr hoch ist, Tagesschau, ZDF heute und auch in die wirklich Publikationen, die Qualitätspublikationen. Ich habe immer im Auge diese Beschimpfungen von den Spinnern, jetzt insbesondere der rechten Szene, die dort eben ZDF, ARD-Reporter da wirklich heftigst angehen als Lügenpresse bezeichnen etc. pp. Da muss man wirklich auch einer Marietta Slomka und anderen entsprechend wirklich auch mal Hut ab. Ja, die machen immer noch eine gute Arbeit, Dunja Hayali, um mal die Frauen zu nennen. Und ich wird scheinbar immer noch von der Mehrheit entsprechend honoriert, obwohl es bei den Jüngeren abnimmt. Weiß nicht, wie ihr den News Report wahrgenommen habt, Lars?
Ja, also dieser Unterschied jung zu alt, das sind ja so einige Ergebnisse, die das immer wieder deutlich machen. Gerade hier dieses wichtig, wie wichtig findet man unabhängigen Journalismus, da fällt es ja schon stark ab, dass die älteren über 55-Jährigen, ich glaube, das sind, ich habe es hier nämlich auch nochmal auf, fast 90% halten einen unabhängigen Journalismus für wichtig und bei der Altersgruppe 18 bis 24 sind es lediglich 56%. Also ist natürlich interessant, der Unterschied. Ich frage mich auch, inwiefern das nicht auch normal ist, ob das nicht schon immer so war, dass halt vielleicht so die Bedeutung des Journalismus mit der Zeit, dass man die Bedeutung des Journalismus mit der Zeit dann vielleicht erkennt oder stärker erkennt, dass es einfach auch vielleicht nicht so viel mit der Lebenswirklichkeit dann zu tun hat oder die Lebenswirklichkeit dann so betrifft, weiß ich nicht. Aber so grundsätzlich, wenn halt viele sagen, sie bekommen ihre News eben auch über kostenlos über Facebook oder jetzt die jüngeren Leute über TikTok oder Instagram, ja, muss man gucken, wie sich das entwickelt. Gerade so das Thema News und wo jüngere Leute die News herbekommen, da hatte ich auch einen anderen Artikel gelesen, passt ein bisschen zu dem, was du gesagt hattest, Stefan, dass sich jeder so den Teil rausnimmt, der so gerade passt oder den er oder sie vielleicht für relevant erachtet. Dass gerade Instagram auch wichtiger wird bei jüngeren Leuten, was so dass die Konsumierung von News angeht. Also dass halt wirklich die jüngere Generation, dass sie eben nicht nur Instagram nutzen, um irgendwie schöne Bildchen von sich selber oder von wem auch immer zu konsumieren, zu posten, sondern eben auch wirklich ja Informationen bekommen. Und da hat gerade wohl jetzt die Zeit von Covid-19 hat das wohl dann nochmal deutlich gezeigt, dass eben viele auch darüber sich Informationen holen, sich austauschen. Wäre halt vielleicht auch nochmal so ein Ansatz für uns alte weiße Männer, auch wenn ich auch mal über Instagram livestreamen wollen, um die junge Generation zu erreichen, oder?
Naja, denn der News Report belegt ja auch, dass die Jüngeren wirklich ganz anders Medien konsumieren und dass die Publisher nur dann erfolgreich sind, wenn sie wirklich eine tiefe und starke Verbindung zu den Zielgruppen aufbauen. Also das sieht man ja bei Twitch. Also wenn du aus dem Stegreif heraus irgendwie was bei Twitch machen willst, also wenn wir das jetzt beispielsweise machen würden mit 9 von 9, würden wir nicht einen einzigen Zuschauer dort haben. Ja? Andere sind super erfolgreich, die das, sag mal, über Monate und Jahre aufgebaut haben, aber das sagt mein Sohn immer so, das klingt immer so easy. Ja? Dahinter steht halt wirklich auch eine super starke Interaktion mit den eigenen, mit den Followern, mit denen, die man da aufgebaut hat, mit den Abonnenten. Und daran könnten sich dann vielleicht auch die klassischen Medien orientieren, dass, sag mal, die Interaktion zur Leserschaft, zu den Zuschauerinnen und Zuschauern, dass die auf alle Fälle ausgebaut werden muss. Denn bei interaktiven Formaten sehe ich, sag mal, die Öffentlich-Rechtlichen noch in einer eher defensiven Rolle. Also da sehe ich nicht sehr viel, dass es, sag mal, um Interaktion geht und um direkten Kontakt zu den Usern. Das zeichnet doch eher die frischen Formate auf YouTube und auf Twitch. Dann ein weiterer Punkt, der natürlich auch nicht so lustig ist, dass nur 10% der in Deutschland befragten Teilnehmerinnen und Teilnehmer im vergangenen Jahr für Online-Nachrichten bezahlt haben. Das ist natürlich auch ein relativ mickriger Wert. Und man merkt das ja auch an so Diskussionen, wenn dann irgendwie was hinter einer Paywall erschienen ist, irgendein interessantes Interview, ja, beispielsweise mit Professor Streeck, dem Antipoden von Professor Drosten, dann wirft man quasi dem, der das Interview gegeben hat, vor, dass das hinter einer Paywall liegt. Ja, da sage ich, also, das ist ja eine Verlagsentscheidung. Da musst du halt mal 1 Euro ausgeben, um dieses Interview zu lesen. Aber selbst dazu sind dann viele nicht bereit. Also das ist auch, wenn man eine Sache, die ich eher kritisch sehe, dass man da so wenig bereit ist, für Inhalte zu zahlen. Aber dann kommt natürlich auch wiederum das schlechte Angebot an Demand-Lösungen, dass man halt da dann entweder wieder ein Abo abschließen muss oder so. Das ist halt das, was ich immer kritisiere, dass ich halt dann nur einen einzelnen Artikel mir zulegen will, zum Beispiel bei der neuen Osnabrücker Zeitung. Ich mache ja kein Abo, schließe ja nicht mit der NOZ ein Abonnement ab, um halt das Interview mit dem Streeck lesen zu können. Ja.
Also, gut, dass du die Kurve noch gekriegt hast, denn hätte ich natürlich auch reingegrätscht. Ja. Man kann ja wirklich auch gerade bei den Großen immer nur die dicken Abos abschließen. Ja. Und ja, das ist halt einfach, Blendle ist gescheitert, die ja mal versucht haben, so ein Einzelbezahlmodell hinzubekommen, und ich sehe auch noch keine weitere Lösung. Der 1 Euro, nee, da wäre nicht das Thema, auch bei mir nicht, aber ich werde sicherlich kein Abo abschließen, um meinen Artikel zu lesen. Ja.
Gut, bei Genius kriegst du es noch, aber wie gesagt, du sagst ja selber, Blendle ist da leider auf Granit gestoßen. Ich fand das Modell bei denen sehr gut. Da hast du ja immer so 10, 20 Euro eingezahlt und dann hast du dann nach und nach das einzelne Artikel dann buchen können. Dann kostete das immer so 50 Cent oder 1 Euro oder was. Das fand ich halt sehr komfortabel.
Hab und ich sowas
mache ich dann.
Ja, ja,
ich auch.
Ja, klar. Ja, ja. Ja. Gut, immerhin ist die Bereitschaft größer geworden, Gunnar. Es ist noch nicht da, wo es sein sollte, aber die Studie sagt auch, die Bereitschaft wäre größer geworden zu zahlen. Ja, kann ich eigentlich nur allem zustimmen. Ich habe bewusst mal mit der positiven Nachricht angefangen und nicht auf den negativen Dingen rumgehackt.
Ja,
vielleicht nur eine Geschichte. Ja, eine Geschichte, die vielleicht noch erwähnenswert ist, dass es nicht immer mehr mobil geht, immer mehr Leute Nachrichten auch mobil konsumieren, sehe ich auch meiner Frau, die ständig beim iPhone hängt, ja, während ich immer noch am Mac den meisten Kram dann entsprechend lese. Das ändert sich schon. Ja, was haben wir noch? Haben wir noch was jetzt dabei?
Ja, Veranstaltung. Heute ist ein Tag der gigantisch vielen Veranstaltungen. Also
der Werbeblock.
Der Werbeblock muss jetzt noch kommen, ja. Ich selbst mache um 15 Uhr noch einen Next Talk in Richtung digitaler Mittelstand. Da gibt es ja eine ganze Reihe von Interviews, die wir gemacht haben in den vergangenen Wochen. Heute ist Andreas Rebetzky in der Sendung, den ja ein oder andere, ja, glaube ich, auch kennt von Veranstaltungen, die wir gemacht hatten mit CIO-Kurator noch. Ne? Er ist ja auch im Präsidium vom CIO-Forum, Repräsentant, Interessenvertreter der CIOs in der Digitalloge, so nennt sich das. Und er wird ein bisschen was berichten über Mittelstandsstrategien. Dann ist ja die zweite Ausgabe der Digital X von der Telekom, unter anderem mit dem Bitkom-Präsidenten Achim Berg. Und dann mache ich heute Abend dann nochmal ein BPB-Forum zum Thema Wirtschaftspolitik von Donald Trump und Joe Biden im Vergleich. Da wird es halt einen Amerika-Forscher geben, der da Rede und Antwort steht, um 18 Uhr Bundeszentrale für politische Bildung. BBB-Forum, vielleicht auch interessant, Joe Biden und Donald Trump in der Wirtschaftspolitik gegenübergestellt. Ja, und dann sind, glaube ich, auch noch ganz viele andere Sachen. Ihr macht da auch wieder Sendung um 11, ne?
Ja, unser Werbeblocker darf ja dann auch nicht fehlen. Ne? 11 Uhr, Schwerpunkt Automotive, und es freut mich, dass wir den Ferdinand Dudenhöfer dabei haben, den deutschen Autopapst, den Experten, der auch immer in Funk und Fernsehen genannt wird, mit dem werden wir uns unterhalten, und dem weltweiten Automotive-Chef der IBM über Trends in der Automobilindustrie jetzt gerade nach Covid-19. Und dann, knock on wood, dass das alles technisch klappt, wird auch noch der Palle aus Taiwan dazu geschaltet werden. Und KI in der Automobilindustrie wird da ein kleiner Aspekt sein. 11 Uhr auf den IBM-Kanälen, überall, Twitter, Facebook, LinkedIn. Ja, mal schauen, wie das alles technisch funktioniert. Diesmal wirklich 4 Live-Gäste. Live-Gäste.
Ja. Ja, genau. Nachträglich ja dann auch auf dem YouTube-Kanal der IBM in Dordach zu sehen. Und auch als Podcast werden wir das Ganze ja dann auch nochmal veröffentlichen. Und vielleicht nochmal apropos Sascha Pallenberg zum Schluss. Er hat gestern, war es gestern, weiß ich gar nicht, hat er einen sehr interessanten Tweet abgesetzt, bemerkenswert. Er hat einen Artikel von der Horizont geteilt, beste Automarken an Social Media, Mercedes-Benz zeigt BMW und Porsche, die Nase vielleicht, die lange Nase, hat aber dazu geschrieben, die Automobilindustrie muss endlich aufhören, sich etwas vorzumachen, es fällt mir alles andere als leicht, das zu sagen, aber im Vergleich zu Tesla und deren Unmengen an Fan-Content sind wir alle nur kleine Lichter auf Social Media, fand ich eine sehr bemerkenswerte Aussage, auch von jemandem, der das vielleicht auch einschätzen kann, Ich weiß, Tesla ist, da hat er natürlich auch getriggert. Also da gab es viele Kommentare, so ja, Tesla ist auch nicht alles Gold, was glänzt und bla bla bla. Was ich aber hier interessant finde, ist vor allen Dingen so dieses, das eben zu vergleichen mit dem Fan-Content. Also es geht gar nicht so sehr nur darum, was die Automarken, die, die Unternehmen machen, sondern was die Personen machen. Da sind wir auch wieder zurück bei dem, was du gesagt hattest, Gunnar, mit Twitch und dass da das Thema Interaktion auch wichtig ist. Also es geht ihm, Sascha vor allen Dingen, das sagt er dann auch nochmal in einem weiteren Tweet, das hat vor allen Dingen damit zu tun, dass die diversen Kanalverantwortlichen selber kaum auf den Social-Media-Plattformen unterwegs sind und sich mit viel Budgets Wohlfühlblasen schaffen. Das finde ich eigentlich noch die bemerkenswertere Aussage. Also es geht, ich glaube, da spricht er was an, was ja auch unser Thema, Stefan, seit Ewigkeiten ist und was wir ja auch hier mit diesem Format, aber auch mit dem Live-Studio immer wieder auch ja, adressieren, dass es eben nicht nur darum geht, was die Unternehmen machen, sondern was die Personen in den Unternehmen machen und dass sie halt auch vor allen Dingen auch für ja, eine gewisse Emotion, für Interaktivität und so weiter sorgen können. Und da ist es sicher so, dass viele deutsche Unternehmen noch am Anfang stehen.
Naja, und nicht nur Fan-Content, sondern eben auch Aktionäre. Ne? Ich glaube, Tesla, der Börsenwert von Tesla entspricht jetzt dem von BMW, VW und Daimler zusammengefasst, oder? Also ich finde halt schon ganz, ganz spannend, wie so ein Konzern so dramatisch unterschätzt werden konnte. Und immerhin, ich meine, Tesla oder dem gelingen ja eine ganze Menge Geschichten technologisch und ich glaube da muss bei der Autoindustrie in Deutschland einen radikalen Umdenken stattfinden. Wüsstet ihr jetzt mal aus dem Stegreif ein deutsches Fahrzeug mit einem E-Antrieb, was ihr kaufen würdet, so spontan?
Ich hoffe auf den ID.3 da von Volkswagen, der ja September ausgeliefert werden soll. Ich hoffe drauf. Ja, ja. Und alles andere ist momentan für mich jetzt keine Option. Aber Jungs, wir laufen aus der Zeit. Ja, eigentlich genau. Wollte ich gerne mit euch noch die GAFAM-Konzerne diskutieren und deren steigende Macht. Machen wir vielleicht nächste Woche, Gunnar, du hast ja auch da deine Meinung zu. Und jetzt noch eine Quizfrage zum Ende. Ich fahre am Wochenende auf eine Tour in die Pfalz. Dreimal dürft ihr raten, in was für einem Auto ich fahre.
Fiat 500.
Eine Ente.
Nein, ein Freund von mir hat einen Tesla und wahrscheinlich werden wir mit dem Tesla zu viert in die Pfalz düsen. Aber was ist das, was der Tesla-Fahrer zuerst macht? Er schaut, ob es auch Ladestationen gibt.
Genau.
Ich werde berichten, ihr Lieben. Ich danke euch. Viel Erfolg, Gunni, bei deinen Sendungen. Danke. Und ja, wir hören, sehen, streamen uns spätestens nächsten Dienstag, wollen aber noch auf eine Sondersendung verweisen, wo du leider nicht kannst, Gunnar. Denn genau. Am Freitag werden wir Peter Wald, dem HR-Professor aus Leipzig, über das Thema Homeoffice sprechen, wenn wir eine erste Sendung machen, ein Special machen, diesen Freitag um 9:09. Der ist ja auch, sag mal, ein Kenner der gerade der HR-Szene. Und wir werden dir berichten, Gunnar, oder du wirst es hinterher anschauen und vielleicht setzen wir es hier dann auch mal fort. So, das hätte ich nicht beinahe vergessen. In diesem Sinne, schönen Dienstag, bleibt gesund und bis denne. Tschüss.
Jo, tschüss. Ciao.
So, und wo ist der Jingle? Ey, wo ist denn der Jingle? Ach, der hatte wieder dicke Finger. Dicke Finger hat er.